Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir Menschen sind aus rund, wenn ihr das richtig zusammengezählt habt, mit dem Hintergrund von 7 Nationalitäten. Habe ich das richtig verstanden? Ihr beide kommt aus China. Großartig. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass alle anderen da sind. Per Zoom haben wir die Lydia, die wohnt in Deutschland dabei. Wir haben die Verena dabei, die an diesem Wochenende mit ihrem Mann in Deutschland ist, um den Bruder, der pflegebedürftig ist, zu unterstützen. Sie machen dort einen wertvollen Dienst. Und wir haben schon seit längerer Zeit einen Mann namens Edi und der wohnt in Thailand. Und er kommt ganz häufig per Zoom zu unseren Gottesdiensten. Finde ich großartig. Heute Morgen, ihr seht das Thema von diesem Morgen, Jesus Christus, der echte Game Changer. Und was der Heilige Geist dabei tut. Was heißt Game Changer? Game Changer in der Jugendsprache bezeichnet eine Person, ein Ereignis oder eine Sache, die eine Situation völlig auf den Kopf stellt. Es beschreibt etwas, das bisherige Regeln bricht, neue Verhältnisse schafft und alles grundlegend verändert. Und wenn einer als Game Changer bezeichnet werden kann für die Menschheit, dann ist das Jesus Christus. Und der Heilige Geist hat da auch was zu tun. Wir gehen einmal diese Gedanken durch. Ich beginne mit dem Heiligen Geist, und zwar diese Frage, wie empfängt ein Mensch den Heiligen Geist? Und das ist was ganz Grundlegendes wichtig. Im Römerbrief heißt es, wer Christi Geist, und damit ist auch der Heilige Geist gemeint, das ist dasselbe, nicht hat, der ist nicht sein. Also der gehört gar nicht zu Gott. Also man muss den Heiligen Geist haben. Und darum ist es wichtig, wie man ihn empfängt. Und da möchte ich kurz ein bisschen ausführlich was sagen. Einiges hat ja Joachim am vergangenen Sonntag schon gesagt. Hier kurze Wiederholung. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Situation, wo der Heilige Geist mit Menschen gewirkt hat im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament, also vor Jesus Christus, er erfüllte bestimmte Menschen, nicht alle Gläubigen, sondern bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten. Zu einem bestimmten Zweck. Am bekanntesten sind Propheten, sind Könige und so weiter. Und er konnte wieder von ihnen genommen werden. Das war was ganz Spezielles. Anders wie das, was nach Pfingsten war. Der Heilige Geist im Neuen Testament. Wir haben vorletzte Woche am Pfingsten gedacht. In dieser Art und Weise, wie der Heilige Geist am Pfingsten über Menschen ausgegossen wurde, die an Christus glauben, das ist eine einmalige und einzigartige Sache. Das wird in der Form nie wieder geschehen, ist auch nicht nötig. Und was wichtig ist, im Vergleich zum Alten Testament, der Heilige Geist wird allen an Jesus Glaubende gegeben. Allen, nicht einzelnen Personen. Und was noch wichtig ist, er bleibt bei ihnen, wird nicht mehr von ihnen genommen. Hier greife ich schon mal ein bisschen vor. Es heißt in der Heiligen Schrift, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das? Neben der Tatsache, dass es ein Zeichen ist, dass wir Gott gehören. So wie ein Siegel oft auch ein Zeichen für Eigentum ist. Aber was heißt denn versiegelt? In unserem Leben haben wir ständig mit Versiegelungen zu tun. Du kaufst einen Laptop, hinten ist ein Siegel, wo droben steht, wenn du dieses Siegel brichst, dann hast du keine Garantie mehr. Ja? Wir gehen in Einkaufen und das ist ganz wichtig, dass wir Dinge, die wir kaufen, zum Beispiel so ein Glas, das verschlossen ist. Ihr habt ja mitbekommen in Österreich diese große Sache, dass in dieser Babynahrung von Hip jemand Rattengift hineingetan hat. Dazu musste er ja das Glas öffnen. Und ihr wisst ja alle, wenn wir so ein Glas, eine Konserve öffnen, dann muss es einen bestimmten Ton geben, damit wir wissen, das ist vorher nicht geöffnet worden. Das ist immer noch versiegelt. Und dann gibt es diese Versiegelung verbunden mit Papier, wo der Deckel und das Glas so geklebt ist, dass jeder weiß, wenn hier ein Riss drin ist, hat man das Siegel gebrochen und hat Zugang genommen zu dem, was da drin ist. Das ist verständlich, oder? Das ist eine Versiegelung. Oder noch besser, eine Flasche Sekt. Die ist ganz fest zugemacht. Und das ist wichtig. Wenn wir Sekt kaufen, und das tun wir hin und wieder, dann ist ja selbstverständlich klar, dass wir schauen, dass hier alles noch original und zu ist. Dass da niemand sich erlaubt hat, das Siegel zu brechen und eventuell etwas hineinzutun. Ähnliches beim Wein. Oder als letztes Beispiel dieser gute Lustenauer Senf. Da kann man zwar die Tube, man kann den Deckel lösen, aber dann stehst du vor dem Problem, dass hier eine Alufolie ist, wo die Tube verschlossen hält. Und du musst hier mit diesem Deckel mit Gewalt, kleine Gewalt, aber mit Gewalt, musst du wirken und dann kannst du dieses Siegel öffnen. Aber jeder, der eine Tube Senf kauft, der den Deckel runternimmt und hinschaut, weiß, wenn die Alufolie da ist, versiegelt, kann nichts passieren. All diese Dinge können wir mit unseren Kräften und Möglichkeiten, können wir das Siegel brechen. Aber wer kann die Versiegelung Gottes in unserem Leben brechen? Jesus sagt, er und der Vater haben alle Gewalt. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Niemand hat die Macht, diese Versiegelung, die wir durch den Heiligen Geist bekommen haben, zu brechen. Jesus ist der Größte. Jesus ist der Stärkste. Und er kann uns in einer Art und Weise bewahren, bis zur Erlösung unseres Leibes. Dann ist es nicht mehr nötig. Es ist wie ein Pfand, wo Gott uns gibt, den Heiligen Geist. Und dann, wenn unser Leib erlöst wird, bei der Wiederkunft Jesu, wenn wir Christus begegnen in der Herrlichkeit, dann wird dieses Siegel nicht mehr nötig sein. Denn wir sind dann bei ihm. Und wir halten dann das, wofür wir jetzt schon so was wie eine Anzahlung bekommen haben. Also wichtig, das Siegel kann niemand brechen. Es gibt auch in der Offenbarung, gibt es diese 144.000 aus dem Volk der Juden, die werden versiegelt und die werden die sein, die dann in dieser Zeit, von der die Offenbarung dann spricht, das Evangelium vom Reich weitergeben. Und niemand hat die Macht, diese 144.000 auszulöschen. Die bleiben versiegelt, bis Jesus wiederkommt. Wir bleiben versiegelt, wenn wir den Heiligen Geist haben, bis zur Begegnung mit dem Herrn. Das ist eine schöne Sache. Jetzt haben wir eine spezielle Situation. Ihr wisst, es gibt diesen alten Bund, den Bund, den Gott mit Israel, nicht mit uns, mit Israel gemacht hat. Und jetzt kommt mit Jesus Christus ein neuer Bund. Gemeint ist damit eine neue Art, wie wir unsere Beziehung mit Gott gestalten können. Und da gibt's eine Übergangszeit. Und die Apostelgeschichte berichtet von dieser Übergangszeit. Der alte Bund ist vorbei, der neue Bund beginnt. Und in dieser Übergangszeit gab es noch ganz spezielle Situationen, die nur für diese Übergangszeit gelten. Ich komme ein bisschen näher darauf zu sprechen, warum ist das wichtig. Wenn wir hergehen und die Apostelgeschichte lesen, dann dürfen wir nicht meinen, das ist die verbindliche Lehre für die Gemeinde. Genauso wie es damals in der Apostelgeschichte geschah, muss es auch heute noch geschehen. Nein, Gott ändert sich nicht. Er kann jederzeit ähnlich handeln wie in der Apostelgeschichte, aber die verbindliche Lehre für die Gemeinde, auch wenn es um den Heiligen Geist geht, ist die Lehre in den Briefen des Neuen Testaments. Und in der Übergangszeit gab es spezielle Phänomene. Aber Petrus zum Beispiel sagt, im Anschluss an die Pfingstpredigt, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, also ändert eure Gesinnung, eure Haltung gegenüber Gott, anerkennt ihn als Herrn und König, hört auf, euer eigenes Leben zu leben, sondern ordnet euch Gott unter. Ordnet euch Jesus Christus unter. Und in der Apostelgeschichte war es eindeutig. Menschen haben das zum Ausdruck gebracht, dass sie an Christus glauben durch die Taufe. Das ist in einem Atemzug geschehen. Da gab es keine spätere Taufe, sondern es gab diese Bekehrung, diese Umkehr. Menschen drücken das aus, sie lassen sich taufen, werden untergetaucht, kommen hoch, drücken damit aus, ich habe ein neues Leben. Und jetzt zur Vergebung eurer Sünden. Diese Tatsache der Bekehrung, der Umkehr im Kopf, des Glaubens an Jesus Christus bewirkt, dass Menschen ihre Sünden völlig vergeben werden. Die vergangenen und die zukünftigen, alle. Und jetzt schreibt Petrus, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Plötzlich, wenn kein Problem mehr zwischen Gott und uns da ist, wenn unsere Sünden weggenommen sind, ist der Raum frei und es sind die Bedingungen geschaffen, dass der Geist Gottes in unser Leben hineinkommen kann. Die Sünden sind weg. Jetzt können wir in eine Beziehung mit Gott hineintreten, die vorher nie möglich war. So eng will Gott mit uns leben, dass er in uns Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist. Und so empfängt man den Heiligen Geist. Das sagt nicht nur Petrus in der Apostelgeschichte, sondern wir hören das auch im Epheserbrief, in den Briefen wird das nochmal aufgegriffen. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Ihr merkt, das, was Petrus sagt, wird in den Briefen wieder aufgegriffen. Und das ist jetzt die Regel, wenn es darum geht, wie empfangen wir den Heiligen Geist. Und diese Stelle ist nur ein Beispiel. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass Menschen, die zum Glauben kamen, manche Dinge ganz speziell erlebten. Bei den Samaritern hat man die Hand aufgelegt. spezielle Situation, Samariter, ich gehe nicht näher darauf ein, das wäre ein eigenes Thema. Cornelius, ein Heide, ein Nicht-Jude, einer, der eigentlich bis dahin ausgeschlossen war vom Volk Gottes. Petrus geht zu ihm. Petrus verkündigt das Evangelium. Und während er noch predigt, empfängt dieser Cornelius den Heiligen Geist und das wird von Gott sichtbar gemacht durch die Gabe der Sprachenrede. Oder die Jünger des Johannes, die gesagt haben, wir wissen noch gar nicht was vom Heiligen Geist. Da hat man auch ihnen, ich glaube, die Hände aufgelegt und dann haben sie in fremden Sprachen gesprochen. Warum? Damit für die Juden klar wird, die empfangen den Heiligen Geist, wie wir ihn empfangen haben. Die Samariter, das war ein Mischvolk, mit denen wollten die Juden nichts zu tun haben. Die Heiden, die waren von dem, was Israel an Segen hatte und vom Volk Gottes, ausgeschlossen. Die Johannesjünger haben verzögert das Empfangen. Also, du brauchst keine besondere Erfahrung. Du musst nicht in fremden Sprachen reden können. Dir muss niemand die Hand auflegen. Du brauchst nach deiner Bekehrung und deiner Wiedergeburt niemanden. Du brauchst keine Second Blessing, keine zweite Segnung. Manchmal wird das noch gelehrt, dann sind es dann Christen, die an einer höheren Stufe sind. Nein, Glaube. Und es gibt Hinweise, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Aber ich möchte jetzt hier weiterfahren. Jesus Christus, der echte Game Changer. Wenn wir die Bibel mal von oben sehen, dann hat Gott, bevor er die Welt gemacht hat, die Schöpfung, einen Plan gehabt. Gott ist ein Planer, ein strukturierter Gott, der Pläne hat und der sie sukzessive ausführt. Und er hat die Macht, das, was er sich schon vor der Gründung der Welt vorgenommen hat, auch zu verwirklichen. Er hat nicht nur Ideen, sondern er hat die Macht, das zu verwirklichen. Und vor Grundlegung der Welt, sagt uns die Heilige Schrift, hat Gott vorgehabt, etwas, was dann Gemeinde ist, was Leib Christi ist, ins Leben zu rufen. Aber das war im Alten Testament, im Alten Bund, Joachim hat das vergangene Sonntag auch, ein Geheimnis. Das wusste man nicht, was das ist. Was ist denn das, was Gott sich eigentlich gedacht hat? Als Gott am Sinai dem Mose das Gesetz gab, war es von Anfang an klar, das ist für ein Volk und das ist vorübergehend und ist nur ein Schatten dessen, was dann wirklich kommen soll. Es war klar, das bleibt nicht. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, manche hatten ihn, manche hatten keinen, manchen wurde es wieder genommen. Und dann kommt Jesus. Und jetzt sind wir bei diesem Beginn, wo alles verändert wird. Christus ist das Zentrum. Er ist der Angelpunkt in dieser Menschheitsgeschichte. Er ist der, der wirklich alles verändert hat. Wie ist das konkret geschehen? Alles, was vorher war, vor Christus, war Vorbereitung darauf hin. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jesus wird Mensch. Einer von uns. Jesus stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Gott beweist uns seine Liebe und Gott zeigt, wie ernst er Sünde nimmt. und dass es tatsächlich wahr ist und stimmt, was Jesus Christus alles verkündigt hat, wird durch die Auferstehung bekräftigt. Das ist in dem Sinn ein gewisses Siegel auf das Werk und die Worte Jesu. Ich stehe dazu, sagt Gott, das ist wahr. Und ihr wisst, es beginnt der neue Bund. Es kommt die Himmelfahrt Jesu. Zurück zum Vater. Und Jesus sagt, es ist so wichtig, dass ich zum Vater gehe. Weil nur so kann der Heilige Geist auf diese Erde kommen. Und er sagt sogar, ich bin dann auch bei euch. Ich komme wieder in der Form des Heiligen Geistes. Da sind wir bei diesem ganzen Thema von der Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Christus in uns. Ja, wer ist denn in uns? Der Heilige Geist. Und es wird als Christus in uns bezeichnet. Also wir merken hier erst, Jesus sagt, ich muss gehen, damit der Vater den Heiligen Geist auf die Erde schicken kann, in einer Art und Weise und für eine Gruppe von Menschen, wie es vorher nie möglich war. Und jetzt kommt der Heilige Geist, Pfingsten. Und jetzt besteht zum ersten Mal, wird die Basis geschaffen für etwas, was in der Heiligen Schrift die Gemeinde, die Versammlung Gottes, die Ekklesia, die dem Herrn gehörende, benannt wird. Darum ist Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde, weil der Heilige Geist erst kommen musste, um möglich zu machen, was dann geschehen ist. Wir haben ja gesagt, Gläubige im Neuen Bund, alle haben den Heiligen Geist und sie haben ihn immer. Und jetzt geschieht etwas, als du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Da ist mit dir was passiert. Nicht nur, dass du innerlich zu einer neuen Schöpfung gemacht worden bist. Dass Gott einen neuen Menschen geschaffen hat. Ist euch das bewusst? Es geht beim Evangelium nicht nur um Vergebung, sondern Vergebung öffnet eine Tür für ein neues Leben. Du selber hast eine neue Identität. Eine neue Menschheit wird mit Christus erschaffen, die anders ist als die alte, die niemals Gottes Willen tun konnte. Jetzt kommt eine neue Menschheit. Und das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Das hat mit dieser Neuschöpfung zu tun. Und die Bibel nennt unter anderem das ganze Thema mit Gemeinde der Leib Christi. Und damit ist nicht irgendein Abendmahl gemeint, sondern damit ist ein Organismus gemeint, der zusammengehört, dessen Haupt Jesus Christus ist und dessen Glieder Menschen sind. Und das ist eine gravierende Veränderung. Ich möchte versuchen, euch etwas mit diesem Spiel darzustellen. Schaut mal, das ist ein Spiel, wo diese Holzstäble da sind. Ich weiß nicht, wie man das spielt, aber soweit ich mich noch erinnern kann, man muss da drüber hüpfen, okay? Okay. Und ihr seht, das gehört alles zu einem Spiel. Aber die sind alle einzeln. Die sind nicht miteinander verbunden, wenn man so will, ja, durch die Grundlage. Aber die haben keinen Austausch, kein Leben haben die. Die sitzen nebeneinander, wie ihr jetzt im Gottesdienst sitzt. Ist das Gemeinde? Nein. Wir sind versucht, dass wir bestimmte Strukturen in dieser Welt auf die Gemeinde übertragen und meinen, ja, Gemeinde ist wie ein Verein, die kommen zusammen, weil sie alle dasselbe Interesse haben, sie denken über Dinge nach, haben ein Hobby, bei ihnen ist halt Christus, das ist dann Gemeinde. Nein, das ist nicht Gemeinde. Also, Umdenken. Umdenken, die sind nicht miteinander verbunden. Die haben keinen echten Austausch. Die gehören nicht zu einem Leib. Das ist nicht Gemeinde. Und wenn du bis jetzt so dieses Bild hattest, bitte schmeiß es weg, denn das ist viel zu wenig. Jetzt nochmal zurück zum Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist in dem Moment, wo er in dein Leben einzieht? Er versetzt dich in diesen Leib Christi. Dieser blaue Punkt, das bin ich und ich habe den Heiligen Geist. Okay, gut. Und als ich zum Glauben kam, hat Gott mich zu dem Leib Christi dazugetan. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich das denn ein bisschen illustrieren? Das ist alles ein wenig dürftig und so. Aber ich bin auf diese Idee gekommen. Du bist wie dieses Tuch. Bist im Glauben an Jesus, bist sauber, bist rein. Und jetzt hat ein anderer, nicht du, ein anderer, der Heilige Geist, hat dich genommen und dich hineingetauft, untergetaucht, hineingetauft in den Leib Christi. Ist das soweit verständlich? Noch einmal auf der Seite, ihr seht das vielleicht nicht. Das soll einen Christen kennzeichnen, reingewaschen durch das Blut Jesu, durch das Opfer Jesu. Und jetzt kommt der Heilige Geist und nimmt diesen Menschen und gibt ihn zur Gemeinde dazu. Das kann kein Mensch machen. Du kannst dich entschließen, ich werde Mitglied in einer Gemeinde. Aber das ist eine äußere Sache. Damit bist du nicht automatisch bei der Gemeinde dabei. Sondern der Heilige Geist nimmt dich und setzt dich zu dem Leib Jesu Christi dazu. Und wir sind miteinander verbunden durch den Heiligen Geist. Jeder von uns, der zu Christus gehört, hat den Heiligen Geist. Und ihr seht, da sind noch viele Fetzen da drinnen, die hier gelandet sind. Das ist, soll ein Bild für die Gemeinde sein. Viele in einem Leib vor Ort. Und was hier für vor Ort gilt, gilt für die weltweite Gemeinde. Und ihr merkt, darum ist Gemeinde Jesu was ganz Neues. Das hat es noch nie gegeben. Vereine, Religionsgemeinschaften, das hat es immer schon irgendwie gegeben. Aber ein Organismus, wo ein Haupt da ist, Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist, und den wir als Haupt ehren wollen, indem wir sein Wort und seine Gebote und seine Angaben, wie Gemeinde gelebt werden soll, ehren wollen. Er hat das Sagen. Es ist nicht unsere Gemeinde, es ist die Gemeinde Jesu. Wow. Noch eine Nebenbemerkung. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Gott mit der Gemeinde etwas geschaffen hat, was keine Politik, keine Ideologie, keine Religion, was niemand auf dieser Erde schaffen kann? Was meine ich damit? Plötzlich wird es völlig nebensächlich, ob einer, der zur Gemeinde dazugehört, ob der aus Nigeria ist, ob der aus China ist, ob der ein Deutscher ist, ob der aus der Schweiz kommt, ob der aus der Türkei kommt und was auch immer. Plötzlich verschwinden in der Gemeinde die Bedeutungen von Rassismus. Wir sind alle eins. Und da ist es nicht mehr wichtig, welche Herkunft du von der Nationalität hast. Da zählt nur, bist du in Christus. Es ist auch nicht mehr wichtig, ob du eine akademische Laufbahn hast. Wir haben Menschen unter uns, die haben große Konzerne, in großen Konzernen als Controller gearbeitet. Wir haben Geschäftsführer unter uns, einen Geschäftsführer von einem großen Betrieb. Wir haben Akademiker unter uns und wir haben ganz einfache Leute, wie ich es bin. Hat das Bedeutung? In der Gemeinde soll das keine Bedeutung haben. Was zählt, ist, zu Christus zu gehören. Das ist das, was zählt. Wir haben Männer und Frauen unter uns. Ist das wichtig? In der Gemeinde ist das nicht. Wird das quasi aufgehoben? Galaterbrief. Aber bitte nicht den falschen Trugschluss ziehen, damit können Frauen auch alles tun, was Männer machen. Im Galaterbrief geht es ums Evangelium und die Erlösung und nicht um Aufgaben in der Gemeinde. Viele gehen ja heute zu dem Über und sagen, da steht ja, da ist weder Mann noch Frau, also können Frauen alles tun, was Männer tun. Aber das ist ein Spezialthema. Nein, das sagt diese Stelle nicht aus. Auch als Christ bist du deinem christlichen Arbeitgeber verpflichtet zu gehorchen. Ja? Das ist nicht aufgehoben. Aber die Bedeutung, der Wert, die Stellung, die Menschen haben, wird in der Gemeinde ausgeblendet quasi. Und wir sollen das auch tun. Rassismus, eine zutiefst antichristliche Haltung. Unter uns soll das nicht so sein. Und andere Unterschiede sollen noch auf. Aber merkt ihr, wie einzigartig das ist, was Gott, was der Heilige Geist mit dem Leib Christi geschaffen hat. Das gibt es nirgends. Wir sind ein Leib. Und ich nehme jetzt einen Text aus dem Korintherbrief. Man könnte dazu und sollte auch noch vieles dazu sagen. Aber ich denke, dieser Text spricht für sich. Und dieses Thema Gnaden, Gaben, Charismen wird heute nur am Rand erwähnt werden. Es geht zuerst einmal um dieses Thema Leib. Da steht im 1. Korinther ab Vers 12, wo Paulus versucht, der Gemeinde zu erklären, was ist denn der Unterschied? Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber es ist ja nicht so. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Und im Vers 11 heißt es, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt. Jetzt merkt ihr, dass der Geist Gottes bestimmt, welche Aufgabe und welches Charisma, welche geistliche Gabe du bist. Gott bestimmt das. Aber zusammengefasst kann man sagen, die Gemeinde soll ein Organismus sein, wo die Einzelnen sich umeinander kümmern. Und das Ganze soll eben, ich mache jetzt das mit diesem weißen Tuch, eine Einheit sein. Da gibt es verschiedene Gaben, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Fähigkeiten. Aber das Ganze soll eins sein. Und Gott sagt, da soll es keine Spaltung geben, sondern es soll eins sein. Und das ist eins im Heiligen Geist. Und das sollen wir bewahren, nicht kaputt machen. Ich fahre fort. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Wenn das nicht Freiheit ist, was Jesus Christus uns erworben hat, dann weiß ich auch nicht. Er hat uns errettet aus der Macht des Satans, aus der Macht der Sünde, aus der Macht der Finsternis. Er hat uns befreit von diesem ständigen religiösen Zwang. Was muss ich denn leisten, damit Gott freundlich mich anschaut? Er hat uns befreit von irgendwelchen Unsicherheiten. Wann ist es denn genug? Du musst nichts mehr tun, um bei Gott angenommen zu sein. Er hat dich befreit von diesem Denken. Er hat alles für dich vollbracht. Absolut. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Muss ja nicht mehr. Aha, jetzt bin ich verantwortlich zu entscheiden. Ich bin ja frei, was ich mit meinem Leben mache. Und Gott hat einen Plan für dich. Du sollst kein sinnloses Leben leben. Du sollst kein Leben leben, wo du dich um dich selber drehst. Und Paulus spricht im Galaterbrief davon, tut das nicht, eure Freiheit missbrauchen. Und sagen, ja, jetzt lebe ich eh alles, was ich will. Ich drehe mich nur um mich selber, mach, was mir Spaß macht. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck der Erlösung. Dient einander in Liebe. An jeder trage die Last des anderen. Und das machen wir mal ein schmaler Fokus, einander in Liebe dienen. Das beginnt schon mal dort, dass du beginnst, Interesse für den anderen zu haben. Zu überlegen, was braucht er, wie geht's ihm, Anteilnahme, Mitgefühl. Jetzt das, was Verena und Paul in Deutschland machen, das ist dienen in Liebe. Das, was die Lilly macht mit ihren Dekosachen, das ist dienen. Das, was manche und viele von euch machen, sie geben von ihrem Geld in die Gemeinde, damit Gemeinde funktionieren kann, das ist dienen. Oder dass man sich Gedanken macht, wenn Sigrid in einer völlig neuen Lebenssituation ist, wie könnte man sie unterstützen? Und wir haben Menschen, die das tun. Wie kann man Elli unterstützen? Wie kann man das Evangelium aber auch weitergeben? Wie kann ich dazu beitragen? Wie kann ich für Ordnung in der Gemeinde sorgen? Gemeinde reinigen. Wie kann ich in meinem Gebetsleben für andere beten? Also ich habe das schon mal gesagt, häufig, wenn wir in die Gemeinde gehen, zu beten, Herr, hilf mir. Ich will Menschen zugewandt sein. Wie geht es dir? Und ich will dann auch frei sein für diesen einen Menschen. Das ist etwas, was jeder von uns in irgendeiner Form, unterschiedlich vom Alter, unterschiedlich von der Leistungsfähigkeit. Es ist immer was, wenn man alt wird, da schwinden die Kräfte und da kann man vieles nicht mehr so. Aber du kannst trotzdem dienen, für andere beten, fragen, wie geht's und. Kannst mit deinem Geld die Gemeinde unterstützen. Der Dienst für Gott kann sich im Laufe des Lebens verändern. Und er verändert sich ja auch. Und jetzt sind wir noch gar nicht bei diesem einen Punkt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jetzt geht's hier um diese Gnadengaben, die Charismen. Und die Heilige Schrift lehrt, jeder Christ hat ein Charisma bekommen. Kennst du deines? Dienen kannst du, ohne zu wissen, was dein Charisma ist. Für andere da sein, das kannst du immer und sofort. Aber es kann passieren, dass im Leben eines Christen, wenn er zum Glauben gekommen ist, dann ist er ein Baby. Und dann darf er mal da sein und genießen und aufdanken. Er wird versorgt, man kümmert sich um ihn. Aber irgendwann mal wird er älter und er kann kleine Aufgaben übernehmen. Und irgendwann einmal wäre es gut, wenn ein Mensch sich die Frage stellt, Gott, was willst du eigentlich mit meinem Leben? Wie kann ich dir dienen, denn dazu bin ich erlöst? Welche Gaben hast du mir gegeben? Ich erlaube mir mal da was zu sagen, was ich sonst nicht sage. Ich erinnere mich an diese Zeit als junger Christ. Habe das vielleicht schon mal gesagt, habe ich gebetet und gesagt, Herr, ich will doch dir dienen. Und dann sagt Gott zu mir, ja, du hast ja einen Dienst. Richtig, ich habe einen Dienst. Jeden Sonntagmorgen gehst du in die Teestube, stellst die Stühle hin, richtest die Tische hin, bereitest das vor für die Versammlung. Und es war mir so, als Gott sagt, ja, mach doch diesen Dienst. Und später, als ich Gott fragte, welche Gabe hast du mir gegeben? War ein längerer Prozess. Da komme ich zu der Überzeugung, Gott hat mich berufen, das Wort Gottes zu verkündigen. In der Bibel wird das Prophet genannt, auch Hirte und Lehrer. Und ich habe die Gabe und den Auftrag von Gott, als Hirte tätig zu sein. Und da habe ich dort begonnen, weil man mir auch den Raum gegeben hat. Und mit den Jahren und Jahrzehnten hat sich das einfach bestätigt. Lieber Silas, wenn wir an euch denken im Gebet. Ja, wir wünschen uns sehr, dass ihr ein Ja bekommt. Aber wir wollen kein Ja ohne Berufung Gottes. Ihr braucht diese Gewissheit. Weil es wird schwierig genug in jedem Dienst, vielleicht ganz besonders bei uns. Wir beten darum, dass Gott eine Berufung ausspricht und ihr wisst, vielleicht nur für den ersten Schritt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, dass hier euer Platz ist. Wir würden uns das wünschen. Wenn ihr das selber mit Gott nicht diese Zusage bekommt, ja, dann kommt nicht. Ihr müsst eine innere Gewissheit haben. Dienst in der Form, in der Gemeinde, ist sehr herausfordernd. Ja. Aber jetzt für alle anderen. Dieses Lied. Der Text. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch wie du. Irgendwo wirst du von ihm Gebrauch mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, weist er dir deine Arbeit zu. Hast du schon in trüben Stunden Mitleid mit dir selbst gehabt? Hast du auch schon oft gefunden, du seist unbegabt? Kannst du trösten und beraten, hören, wenn ein anderer klagt? Oft will Gott nicht große Taten, Liebe ist gefragt. Willst du das mit anderen teilen, was dir Gott gegeben hat? Willst du reden, helfen, heilen, so wie er es tat? Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch wie du. Irgendwo wirst du von ihm Gebrauch mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, weist er dir die Arbeit zu. Ich komme zum Schluss. Jesus Christus ist wirklich der große Game Changer. Er hat alles verändert in einer Art und Weise, die gewaltig ist, wo man nur anbeten kann. Und der Heilige Geist hat jetzt in diesem engen Fokus mitgewirkt und geholfen und die Basis geschaffen, dass Leib Christi, das Gemeinde entstehen kann. Damit das Wichtigste nicht verloren geht. Eine Minute zum Nachdenken. Ihr könnt euch an diesen Fragen orientieren. Jesus, der echte Game-Changer, ein Grund, ihn täglich anzubeten. Denkt doch mal darüber nach, was hat sich doch alles durch Wort und Werk und Wesen Jesu und durch den Heiligen Geist getan? Bist du schon neu gemacht? Bist du geistbeschenkt? Das solltest du schon wissen. Dienst du schon oder tankst du nur? Bisschen provozierend formuliert. Wir haben viele Diener bei uns in der Gemeinde. Ich mache das jetzt trotzdem so. Es gibt einen Punkt im Leben, wo man hergehen kann und sagen, Herr Jesus, mein Fokus soll darauf liegen, für dich zu leben, dir zu dienen. Wo ist mein Platz? Kennst du schon deine Berufung, deine geistgeschenkte Gabe? Eine Minute und ich bete dann zum Schluss, wo ihr darüber nachdenken könnt, über diesen Gottesdienst. Was hat Gott euch wichtig gemacht? Vater im Himmel, vor Grundlegung der Welt, hast du dir ausgedacht, was du eigentlich mit uns Menschen machen willst? Und dein Plan ist einfach großartig. Wir danken dir, dass wir etwas sein sollen zu deiner Ehre, dich verherrlichen, nützlich, brauchbar für dich und den Menschen, berufen zu einer Gemeinschaft mit dir, untereinander, hast etwas geschaffen, was kein Mensch schaffen kann, deine Gemeinde, dein Leib, Herr Jesus. Wir sind da, kennst uns, weißt, wo wir stehen, bitten um Hilfe und um deinen Segen in unserer ganzen geistlichen Entwicklung. Befehlen uns dir an. Amen.